Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis für die Praxis. Troubleshooting ist ein heißes Eisen. Ich habe das immer wieder auch in den Gesprächen mit verschiedenen Hörern hier und auch auf Konferenzen und Barcamps und so weiter. Und immer wieder auch so die Frage, was bedeutet, wenn das Projekt brennt und wie kann es vermieden werden und was passiert da eigentlich und so weiter und so weiter. Und so dachte ich mir, da lade ich doch mal jemand zu ein. Er ist selbst seit 1988 als Diplom-Informatiker unterwegs, war selbst als Softwareentwickler und Softwareprojektleiter im Maschinenbau unterwegs, ist seit über 10 Jahren als Troubleshooter unterwegs und spannenderweise eben aus der Telekommunikationsbranche, also anders als ich, der primär in der Automobilentwicklung als Troubleshooter unterwegs war. Und ja, wir sind uns einfach vor ein paar Monaten so über den Weg gelaufen und das Witzige war, wir haben beide ähnliche Erfahrungen gemacht als Troubleshooter und hatten endlich auch mal die Möglichkeit, uns gemeinsam auszutauschen und wirklich sehr, sehr spannenden Mensch dort, den ich kennengelernt habe. Und so freue ich mich, Georg Glora hier im Podcast zu haben. Hallo Georg.
Hi, hallo Mike. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du dabei bist. Freut mich mal auch so mit einem Troubleshooter auszutauschen, der, ich sag mal, wie ich eben schon sagte, aus einer anderen Branche kommt, aber einen ähnlichen Werdegang, Lebenslauf, Erfahrung, Hintergrund hat. Und so steige ich doch einfach mal direkt rein in das Thema. Was bedeutet für dich Troubleshooting? Was ist das? Wie kommt das? Was ist so deine Erfahrung?
Also ich denke, für mich ist es, dieses Wort Troubleshooting besteht aus zwei Bestandteilen und ich habe an sich immer den ersten und zweiten so nacheinander erlebt. Also es gibt ja dafür irgendwie keine Ausbildung oder sowas, sondern man kommt irgendwie dazu rein, man wird irgendwie in das Haifischbecken reingeworfen, ja. Und da haben sie immer jemanden gesucht, der, wenn es irgendwo brenzlig wurde in irgendeinem Projekt, dann hieß es, hat man sich händeringend umgeschaut, wer ist derjenige, der ja so blöd ist oder der so engagiert ist, sich in die Sache reinzuwerfen. Also es gab irgendwo Trouble. Und dann hat man da jemanden ausgeguckt oder gesucht. Am Anfang wurde das mal bestimmt und da kam ich so praktisch in Berührung damit. Und hinterher ging es um Shooting, also um das ganze Ding tatsächlich dann dingfest zu machen. Und letzten Endes ist es so, ja, so aus dem Rückenmark, aus dem Bauch heraus arbeiten zu können an vielen Stellen, keine Angst zu haben, sich in unbequemen Sachen zu stellen. Man darf überhaupt keine Angst vor neuen Sachen haben, weil es ist jedes Mal irgendwas komplett anderes Projekt, andere Kunden, andere technologischen Zusammenhänge, immer wieder was anderes und eigentlich lernt man nur dauernd. Also ich lerne dauernd, das ist an sich auch das, was mich so ein Stück antreibt bei dem ganzen Ding. Also ja. Und hinterher halt das Projekt, also natürlich gibt es da so ein paar Formalismen dabei, das ist ja klar. Also dieses, was will der Kunde und wohin soll es denn gehen und eine Analyse etc. Lohnt sich's überhaupt? Solche Dinge müssen natürlich da im Vorfeld geklärt werden oder auch herausgefunden werden. Und wenn es dann losgeht, ja, dann geht's wirklich los. Dann ist man mittendrin im Spiel, ist teilweise auch Teil des Ganzen oder oftmals sogar notwendigerweise. Und dann geht's einfach nur darum, eigentlich ist Troubleshooting unheimlich viel Überzeugungsarbeit. Also im Projekt selber dann zu überzeugen und auch mit der Unsicherheit zu leben, dass man vielleicht nicht genau weiß, was jetzt der richtige Weg ist. Ich habe oftmals eher so ein Gespür, ich erkenne Strukturen und sage mir dann, ja, die Struktur sieht wohlgeformter aus. Also das ist mir so eine Gefühlssache und dann gehe ich in diese Richtung und klopfe das ab, ob das so funktioniert. Also Troubleshooting, um dann hinterher das Ganze in eine neue Struktur zu überführen, so dass es hinterher beständiger ist und beim Projekt zum Beispiel zum guten, wie auch immer der jetzt definiert ist, Abschluss finden kann.
Jetzt bist du ja genauso wie ich über 10 Jahre in Troubleshooting-Projekten aktiv gewesen. Du bist, glaube ich, noch aktiv. Ich habe ja mittlerweile den Staffelstab da abgegeben. Ich würde gerne mit dir so 2, 3 Schwerpunkte beleuchten. Das eine, was du hier ansprachst, ist, glaube ich, der Typ Mensch.
Ja, genau.
ohne dass das jetzt überheblich klingen soll, ist das ein besonderer Typ Mensch aus deiner Sicht? Ist das eine besondere Qualität der Führung, eine andere Führung, die da benötigt wird?
Bin ich mir nicht so sicher. Ich, um ehrlich zu sein, ich habe nicht viele Leute kennengelernt, die das Gleiche machen. Ja, also ich kenne da einen in Finnland, ich kenne noch einen Chinesen, der das macht. Und damit hat sich's dann aber auch schon. Also das ist so ein bisschen was Spezielles, weil es eben sehr viel mit Unsicherheit zu tun hat. Oder mal andersrum gesagt, ich habe früher Judo gemacht, ja, und da ist es genau das. Es ist nicht so, wenn man 1000 Meter Lauf macht, dann weiß man, wie lang die Strecke ist, man kennt das Wetter vorher, man kennt vielleicht die Gegner vorher, mhm, und eigentlich passiert dann nicht viel Überraschendes, ja, also es ist Startschuss und dann weiß man, es sind 1000 Meter. Beim Kampf, wo es darum geht, Mann gegen Mann zu stehen, weiß man gar nichts. Man sieht nur den anderen und das war's. Man kennt vielleicht noch ein paar Details, aber man weiß gar nicht, wie lange es dauert, man weiß nicht, was der andere tut, es ist alles sehr unsicherheitsbehaftet. Und vielleicht ist das ein Aspekt, dass jemand, der so etwas macht wie Troubleshooting, jemand sein muss, der bereit ist, sich in solche Situationen zu begeben, um das zu machen. Auf gar keinen Fall ist das irgendwie eine Art besserer Mensch oder sowas, ein höchstens anders. Ja?
Nee, es ging jetzt nicht um eine Wertung, genau, das ist
genau,
der Punkt.
Ja.
Weil ich habe die gleiche Erfahrung, das gleiche Erlebnis. Ich kenne auch so gut wie keinen weiteren Troubleshooter. Ich im Grunde eigentlich noch einen, aber der ist eher noch ausgeprägt in Richtung Qualität als in Systemingenieur, Projektmanagement Troubleshooter. Und deswegen fand ich schon im Vorfeld die letzten Gespräche mit dir schon super spannend, auch der Austausch. Es geht nicht um besser oder schlechter. Ich glaube, jeder hat da seine Fähigkeiten und in der Rolle eben diejenigen, die wichtigen sind. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, eben mit Unsicherheiten umgehen. Also das ist glaube ich, etwas, was schon irgendwie als Fähigkeit oder als Charakterzug irgendwie in irgendeiner Form zumindest bewusst oder vorhanden sein muss. Kannst natürlich ein Stück weit ausbauen. Ich denke, wir beiden haben über die Jahre auch uns weiterentwickelt. Ich sag mal, wenn ich so ein Projekt wie das letzte, was ich abgeschlossen habe, gemacht hätte zum Start 2005, ich glaube, da wäre ich rückwärts umgefallen und hätte mir eine Schildkröte auf dem Rücken gelegen.
Naja.
Da wächst du dran.
Ja, klar. Also ich denke, also das Umgehen mit Sicherheit ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Das andere ist aber auch das, was immer wieder verglichen wurde, oder dieses Troubleshooting hat ja auch mit Managen zu tun oder mit dem Gruppenleiten, Führen, also in so eine Führungsrolle reinzugehen. Gleichzeitig aber hat man ja in dem Moment, wenn man dort auftaucht, eigentlich nichts anderes im Köcher als die Beauftragung. Also man hat von irgendeiner höheren Macht in irgendeiner Form die Beauftragung bekommen. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass man akzeptiert wird. Mhm. Und ich mache das dann im Normalfall so, dass ich eigentlich nur durch die technischen Verständnis mache oder mir die Akzeptanz hole. Also die Leute können mir ihr technisches Problem, wenn es in diesem Rahmen von Embedded Systemen, in dem ich mich bewege, drin ist, dann behaupte ich mal, dass ich so nach einer gewissen Zeit so ziemlich alles verstehe und auch ein Stück weit mitreden kann. Ich werde kein Experte darin, aber ich kann doch relativ genau unterscheiden, ob die Leute mir irgendeinen Bären aufbinden. Und ich denke, genau das auch zu haben, nämlich auf der einen Seite diese technische Expertise auf einem Senior-Level und auf der anderen Seite aber die Bereitschaft, sich auch mit dem Management zu unterhalten und auf deren Ebene mitzudiskutieren und mit im Clinch zu sein, diese Verbindung ist dann noch genauso selten oder noch seltener vielleicht.
Was ja auch dann viel mit Kommunikation, ja. Kommunikationsfähigkeit, was ja auch im technischen Umfeld jetzt nicht so ganz so üblich ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Viele sind sehr, sehr, sehr gute Fachspezialisten, ja, aber jetzt nicht unbedingt diejenigen, die jetzt irgendwie dann mit dem oberen Management Lust haben, da stundenlang zu ringen.
Genau.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, als ich mit dem Studium fertig war und ein paar Jahre gearbeitet hatte, habe ich angefangen, so Psychotherapieausbildungen zu machen. Also ich habe sowohl Coaching genossen, war also der Coachee letzten Endes, ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gleich so NLP-Ausbildung gemacht, habe Hypnotherapie-Ausbildung gemacht, habe aber auch Metaphor-Telling gemacht, also es war so eine englische Ausbildung, und habe damals einfach das nur gemacht, weil es mich interessiert hat. Mhm. Es gab aber nie eine richtige Verbindung zu dem technischen Thema. Die ist erst eben zu dem Zeitpunkt mit dem Troubleshooting eigentlich erst entstanden. Da habe ich verstanden, wie das beides zusammengehört. Und das war dann so der spannende Punkt, dass man das, dass es mir möglich war, das wirklich einzubringen. Und dann war es auch sinnvoll zu haben.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, weil immer wieder auch mal auch bei Hörertreffen Hörer auf mich zukommen, fragen, kann ich Troubleshooter irgendwo lernen, um diesen Job zu machen? Und da tue ich mir meistens furchtbar schwer, so eine Antwort aus der Hüfte zu schießen. Ich glaube, das ist, wie du sagtest, im Grunde ist es, am Ende war es bei mir auch dieses Interesse an verschiedenen Themenfeldern, verschiedenen Methoden, sowohl System wie auch Leadership, wie aber auch noch ganz andere Sachen. Mhm. Ich habe mich viel mit Kommunikationsmodellen beschäftigt. Ich fand immer schon internationale Kulturen spannend, auch jenseits von diesem deutschen Tellerrand, den wir häufig am meisten haben am Anfang. Und irgendwann fiel das so quasi in ein Bild hinein, in verschiedenen kleinen Puzzle, wo das dann nützlich war in der Rolle dahinter.
Genau, da legt sich das so zusammen und gibt ein Gesamtbild ab, das plötzlich passt. Ja, genau.
Das ist jetzt die eine Seite, was Troubleshooting angeht. Mhm. Also quasi die Person, die Rolle, die Fähigkeiten und so weiter. Und natürlich auch die Frage, ist das überhaupt etwas, was ich selber will?
Ja.
Das muss ich natürlich dann immer auch immer für mich selber entscheiden, ob ich mir das wirklich antun will, weil ich denke, bei dir ähnlich wie bei mir, viel unterwegs sein. Viel Kommunikation.
Klar.
Viel unplanbar. Also das gehört dann oft auch dazu und hat auch immer natürlich auch einen gewissen Auswirkung auf das andere Lebensumfeld, was jeder von uns ja hat, privat, andere Dinge. Jetzt gibt es ja noch die zweite Sicht, das gescheiterte oder das strauchelnde Projekt. Was ist aus deiner Sicht so oder ein oder mehrere typische Ursachen, dass Projekte dann plötzlich in so ein Troubleshooting hineinkommen oder in eine Situation, wo sie nur mit dem Troubleshooter wieder rauskommen, geraten? Warum scheitern manchmal Projekte oder stecken da in der Mauer?
Das ist natürlich lustig. Ich habe gerade jetzt am Dienstag die letzte Episode meines Podcasts, oder die nicht die letzte, sondern die aktuellste, die neueste rausgebracht, mit dem Titel Have You These Symptoms of Project Problems? Ja, da ging es genau um das Thema, wann genau was sind die Indizien dafür, wenn so ein Projekt in irgendwelche Probleme reinrennt? Ja, und für mich gibt es an sich da so fünf verschiedene Kategorien, die da sind. Das ist so, irgendwas mit dem Prozess oder den Definitionen vom Prozess stimmt nicht. Ja, da, wir haben, die Richtung ist nicht klar. Was oft kommt, ist, dass die Projektziele und die Ziele der Firma nicht übereinstimmen. Ja, das sind dann so tolle Sachen, dass die Leute plötzlich dastehen und sagen, Moment mal, aber das ist jetzt völlig widersprüchlich zu dem, was wir als Projektziel haben, was die Firma verkündet. Also zum Beispiel, du hast eine Sache, dass du sagst, ja, die Firma sagt, wir haben ein Qualitätsziel, das heißt zum Beispiel null Fehler oder irgendwie sowas. Und das Projektziel heißt, aber wir müssen bis dann und dann ausliefern mit den wesentlichen Features. Das widerspricht sich direkt. Und die Frage ist dann, was machen wir damit? Das kann ein Punkt sein, dass ein Projekt schon irgendwie in kabbeliges Wasser gerät. Oder aber wir haben generell die Abwesenheit von irgendwelchen Standards oder Methodiken. Ja, also einfach jeder macht irgendwie irgendwas. Und dann natürlich die großen Bereiche Kommunikation und Leute selber. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine schlechte Kommunikation im Team. Was auch immer jetzt schlecht heißt, schlecht kann auch heißen wenig, das kann zu viel sein, das kann nicht passend sein, was auch immer. Schlecht im Sinne von nicht passend für das Projekt oder für den Projektfortschritt. Auch so Dinge wie, dass zum Beispiel Experten ignoriert werden. Man hört sie zwar gerne, aber dann werden sie ignoriert. Ne? Oder das Projekt wird einfach, oder die Probleme werden einfach simplifiziert oder übervereinfacht, so nach dem Motto, ist alles gar nicht so schlimm, machen wir einfach so und so. Oder aber auch, dass man mitbekommt bei den Leuten zum Beispiel, was ich erlebt habe, ist zum Beispiel, dass derjenige, der die Vision hatte, gegangen ist. Mhm. das hat das Projekt in so ein Vakuum reingeworfen. Ja, also plötzlich war, also das geht natürlich noch eine Weile lang gut. Man sieht das jetzt zum Beispiel bei Apple. Mhm. Das funktioniert eine Weile ganz gut, solange Steve Jobs weg ist, weil der hat ja noch alles Mögliche in die Queue reingepumpt. Mhm. Also an Ideen und so weiter. Aber ich bin sehr gespannt, was da jetzt nach 2, 3, 4 Jahren da am Ende noch rauskommt und ob Apple weiterhin dieser Technologieleader wird. Diese Apple Watch hat er jetzt nicht direkt überzeugt. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Das ist so ein Punkt, wenn der Visionär plötzlich fehlt. Oder aber jeder ist der Visionär. Alle machen, was sie wollen, so. Oder es gibt gar keinen, ja? Ja. Und dann natürlich, ein großer Punkt natürlich, was natürlich gern gesehen wird immer, ist, dass das Management einfach Fehler macht, ja. Dass der Projekterfolg überhaupt nicht definiert ist. Es wird einfach gesagt, wir machen das jetzt mal und dann wissen wir aber nicht, wir wissen nicht, wann wir aufhören müssen. Wir können es überhaupt nicht evaluieren, wann wir erfolgreich sind oder wann wir Misserfolg haben. Also typische Fehler, die von der Managementseite aus initiiert werden. Und dann natürlich als letzter Punkt noch, der natürlich hauptsächlich bei den Mitarbeitern abgeladen wird, was aber auch mit Management zu tun hat, sind solche Umgebungsprobleme. Also zum Beispiel zu viel Überzeit oder Überstunden. Mm. Das kann ein Projekt direkt ins Aus befördern. Also ich habe das erlebt, dass einfach ein Projekt ihr Überstunden ohne Ende gemacht hat. Also da war praktisch die Wochenenden waren normale Arbeitszeit geworden. Mm-hmm. Und dann kommt es natürlich zu einer unheimlich schlechten Moral, schlechte Stimmung, die Attrition Rate, also die Weggangsrate, die Fluktuation steigt unglaublich an und damit hast du natürlich die Motivation im Team und über kurz oder lang kannst du das Ding abknicken, ja, da ist vorbei. Ja, oder das Geld geht aus, kann natürlich auch ein schöner Grund sein.
Das ist meistens der Grund, wenn die bei mir angerufen hatten.
Ja.
Das Geld ist weg und dann musste man halt einfach die Hosen runterlassen und feststellen, okay, Mist.
Und dann schon ein Plan, ja.
Ja, ja. Also ich würde gerne noch den einen Punkt mit der Überstunden ergänzen, um einen Punkt, den ich noch gesehen habe, weil beim Rest kann ich so unterschreiben. Und zwar um den Punkt, alle zusammenfärchen auf einen Ort. Am besten in ein großes Büro. Ja. Gehört für mich auch so in dieses wir machen jetzt ein großes Team, wir machen jetzt alle erstmal den Samstag, dann irgendwann machen sie alle noch den Sonntag und natürlich werden alle in ein Großraumbüro gesperrt und dann hast du hinter auf vielleicht 15 Arbeitsplätzen 40 Leute sitzen. Habe ich auch schon erlebt.
Ja, das wurde immer schön so euphemistisch als War Room bezeichnet. Ja, also da haben sie mir immer schon die Nackenhaare aufgestellt, weil das hieß immer genau das, alle in überheizten, überstickigen Räumen, du kommst nur noch mit einer Codekarte raus oder sowas in der Richtung. Also Freiheitsentzug auf oberstem Niveau, auf oberstem Level. Also nichts, wie man wirklich Projekte voranbringt.
Und es ist so wieder besseren Wissen, ne? Also ja, das ist ja das.
Aber es hat natürlich Aktivität. Es sieht aus, als wenn man sich wirklich stark konzentriert.
Genau. Wunderbar. Also das ist Troubleshooting so wie ich es auch erlebt habe. Jetzt ist es ja so, dass du ähnlich wie ich sehr viel in dem internationalen Kontext schon unterwegs waren in den Projekten. Ich erlebe aber auch in meinem heutigen Kontext und habe auch schon vorher erlebt, dass das nicht so ganz so gewöhnt ist. Also oftmals fällt dann das auf, so wenn es darum geht, ja, wir haben englischsprachige Spezifikationen, kannst du die denn auch im Englisch weiterschreiben? Und dann kommt so oft bei mir die Frage so, oh ja, Englisch, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Wie ist so deine Sicht, warum müssen sich Firmen und Mitarbeiter auf internationale Zusammenarbeit zukünftig einstellen?
Es hat an sich einen ganz einfachen Grund. Uns gehen die Leute aus. Also soll heißen, auf der einen Seite braucht man gut ausgebildete Leute, die es nicht gibt. Also nicht für das ausgebildet, wo man sie oft braucht. Und dann ist es eine ganz einfache Entscheidung des Management oder auch eine nachvollziehbare Überlegung zu sagen, dann lass uns doch mal international nachgucken. Das muss kein großer Laden sein, der das macht, sondern es kann auch mittlerweile schon der Mittelständler sein, der sagt, ließe sich das nicht woanders auch machen. Und das muss noch nicht mal billiger sein. Es muss einfach nur sein, dass es gemacht werden kann. Ja. Und dann geht natürlich nichts an so einer Lingua Franca wie Englisch vorbei. Da, ohne das, no way. Ja,
genau, also bei dir.
Und ich mache meine Mein Arbeitsalltag seit knapp 8 Jahren besteht ausschließlich aus Englisch. Also das war auch eine Umstellungsphase an der Stelle, aber mittlerweile schreibe ich auch Mails an deutsche Kollegen in Englisch, weil ich über kurz oder lang in die Situation komme, dass ich einem Engländer oder einem Englischsprachigen weiterleiten muss, dann muss ich wieder übersetzen. Also spare ich mir den einen Weg und das ist auch normal. Nur wenn wir uns natürlich treffen, face to face, dann ist natürlich klar. Aber über kurz oder lang ist es so, dass die Firmen immer weniger im deutschsprachigen Raum die Spezialisten finden, die sie brauchen. Und dann wird es ganz natürlich sein, sich noch nicht mal nur im im europäischen Umfeld zu bewegen. Auch dort wäre Englisch notwendigerweise notwendig, sondern auch weiter wegzubewegen und dann eben mit den Leuten dort klarzukommen. Ne? Und dann führt über Englisch nichts vorbei oder kein Weg dran vorbei. Also
ich denke, das ist ein absolutes Muss. Es ist wichtig, dass das gesehen wird, weil wenn ich mir überlege, mein letztes Troubleshooting-Projekt, was ich aktiv abgeschlossen habe, bis jetzt, stand heute mit, wir haben jetzt August 2015, fast 2 Jahre her. Und es war für mich damals schon völlig normal, dass ich irgendwie in Ägypten einen Teil des Teams sitzen hatte, in China, in Irland, in Frankreich, in USA, völlig verteilt über die Welt. Und wir haben alle Englisch geredet, das war überhaupt keine Diskussion mehr. Also das war völlig normal.
Absolut. Ja, bitte.
Ja, nichtsdestotrotz trifft man häufig immer noch auf Fachexperten, Ingenieure, die sagen, oh nee, muss das sein? Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden.
Naja, also ich denke auch, dass es das Umdenken stattfinden muss. Ob es denn in jedem individuellen Kopf stattfindet, ist was anderes. Aber für mich, ich denke einfach, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird man sich eingestehen müssen, dass die Situation doch so ist, dass es nicht unbedingt eine schlechte Idee ist, im englischsprachigen Ausland mal seinen Urlaub zu verbringen, zum Beispiel, ja. Um einfach mal zu sehen, wie ist das da denn? Wie funktioniert das? Und ich erlebe sehr häufig, um es anders auszudrücken, ich war in der Schule, habe ich relativ, also recht schlechte Noten in den Fremdsprachen gehabt. Ja, ich habe Englisch, Französisch, Latein und überall ging es über eine 4 nicht hinaus. Und ich bin damals von der Schule abgegangen im Glauben, ich kann keine Fremdsprache. Also ich kann sie auch nicht lernen. Ich kann das nicht, das ist nicht meins. Und erst in dem Moment, gab eine Zeit eben, da war ich mal für 3 oder 4 Monate mit einem Iren in einem Container eingepackt, reingemacht. Da haben wir unser Büro gehabt. Der konnte kein Deutsch und ich konnte über mein radebrechendes Englisch. Und das war der Änderungspunkt, da habe ich meinen Glaubenssatz geändert. Da habe ich nämlich festgestellt, dass ich sehr wohl Englisch lernen kann und auch Englisch sprechen kann, aber es natürlich fehlerbehaftet ist. Und seit diesem Zeitpunkt von vor 10 Jahren bin ich dabei, diese Fehler auszumerzen. Aber es funktioniert, es geht, es wird immer besser. Aber es ist halt einfach ein lebenslanges Lernen. Aber auch da fängt der Weg halt mit dem ersten Schritt an.
Ja, bei mir war es ähnlich. Bei mir war es halt mein Auslandspraktikum in Frankreich. Ich hatte zwar Französisch in der Mittelstufe, aber wenn du dann quasi wie lange ist das her? Französisch war dann 8., 9. Das war ja dann schon 6, 7 Jahre später, bin ich dann für ein Auslandssemester nach Frankreich gegangen. Das heißt, Französisch war quasi weg. Ja. Hab dann ein halbes Jahr da gelebt, hab die Kultur kennengelernt, hab die Sprache wieder so irgendwie halbwegs mit Händen und Füßen. Du lernst ja dann plötzlich sehr viel, was nonverbale Kommunikation alles noch trotzdem bewirken kann. Ja, und bin dann zurückgekommen und was anders war, seit dem Moment es war die Scheu weg, egal in welcher Sprache, mich mit anderen Menschen zu unterhalten.
Richtig, ja, genau. Ja,
natürlich ist das mit Händen und Füßen und Grammatik passt nicht immer und die Wörter fehlen und so weiter am Anfang, das ist völlig normal. Ja, aber für mich ist das heute so selbstverständlich. Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen mit einem kalifornischen Systemingenieur geskypt über 2 Stunden, weil es darum geht, dass sie diese ganze Dienstleistung von uns Lastenhefte erstellen, dort in den USA exportieren, also einsetzen wollen. Ne? Ja. German Engineering, wir schreiben Lastenhefte und die dort vor Ort für ihre Technologie-Startup wollen das haben. Ich habe damit weil auch so überhaupt gar keine Scheu mehr für. Ja? Du schmeißt einfach Skype an, fängst an. Na klar, ist er Muttersprachler. Ja? Und na klar hört man, dass ich Deutsch als Muttersprache im Hintergrund habe. Auf der anderen Seite ist es nicht schlimm. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, du hast sowieso in der meisten Zeit eh nicht mit Muttersprachlern zu tun. Ja, wenn ich mir lege, Ägypten,
naja, nee.
Osteuropa,
nicht wirklich, nein.
Chinesen, Japan, Franzosen, ich weiß gar nicht, wer noch alles sonst, Inder waren dabei. Du hast alle möglichen Nationen dabei, aber keiner ist Muttersprachler und ich auch nicht. Deswegen, wir haben uns alle halt so irgendwie unterhalten.
Okay. Ja, das führt vor allen Dingen, also wie ich es oft erlebe, ist zu der verrückten Situation, dass an sich die ganzen Englisch-Nicht-Muttersprachler sich sehr gut untereinander auf Englisch unterhalten oder können oder auf dem, was sie meinen, dass Englisch ist, sich unterhalten können. Aber sobald ein Muttersprachler reinkommt, hat er sein Problem damit. Ja?
Ja.
Oder umgekehrt, keiner versteht den mehr, weil er eben ein Dialekt spricht, irgendwo aus Südtexas oder sowas, wo kein Mensch irgendwie, was meint der?
Genau.
Oder Worte oder Idiome verwendet, die niemanden geläufig sind und dann landest du da direkt auf dem Bauch. Also, also das ist ganz verrückte Situation dann.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es steht, also bei mir ist es so, meine eigene Qualität oder Level steht und fällt ein Stück weit auch immer mit dem Gegenüber.
Ja, ja. Also
wenn mein Gegenüber gut Englisch spricht, dann spreche ich in der Regel auch gut Englisch und wir unterhalten uns auf einem guten, wirklich guten, sehr kommunikativen Level. Wenn das Gegenüber aber, ich sag mal, sehr gebrochen Englisch spricht, merke ich plötzlich, wie bei mir das alles auch so zusammenbricht manchmal. Und denkst du, oh mein Gott, ich kann es auch eigentlich besser. Ja.
Ja, wobei, das ist dann sicherlich auch wieder die Übung. Ja, dieses, also mir geht es oft so, dass ich mich relativ empathisch verhalte. Das heißt, ich passe mich dem jeweiligen Slang oder Dialekt an. Mhm. Höre ich längere Zeit den gleichen englischsprachigen Podcast, kann es sein, dass ich plötzlich die gleichen Ausdrücke, den gleichen Rhythmik und den gleichen Intonierung verwende, wie derjenige, der dort der Host des Podcasts. Das liegt daran, dass ich in dieser Sprache keine Heimat habe. Ja, also es ist alles irgendwie, es stimmt alles irgendwie. Und damit ist es auch ein Stück weit beliebig, wie du es tust. Aber das wiederum fällt den anderen nicht auf. Das fällt dem Muttersprachler wieder auf, dass du hier Schottisch und Britisch und Südamerikanisch oder also Süd-US-amerikanisch einfach durcheinander mäst an der Stelle.
Also gerade mit indischsprachigen Kollegen war das immer ein begeisterndes.
Ja, aber das ist ja die größte Herausforderung, oder? Also ehrlich.
Vor allem, weil die als ehemalige Kolonie eigentlich ganz gut Englisch sprechen, aber einen unglaublichen Slang da drin haben.
Ja. Also da muss man sich erst reinhören, intensiv reinhören, ja. Und dann geht's schon. Aber es ist Inder waren oder sind immer eine Herausforderung, ja.
Das führt mich so zu der nächsten Frage, die, glaube ich, auch ganz gut daran anschließt. Welche Erfahrung hast du so mit Führung im internationalen Kontext gemacht?
Eine ambivalente natürlich, weil ich beide Seiten erfahren habe. Also sowohl in der Führung selber, weil da gibt es natürlich auch immer Chefs. Also ich habe für internationale Firmen gearbeitet, wo der eine Chef von dort kam und sein Nächsthörer kam wieder aus einem ganz anderen Kontinent und dann ging es so hin und her. Und gleichzeitig war ich aber auch selber derjenige, der dort irgendwas gemacht hat. Und von daher, ich denke, es steht und fällt mit einem Glaubenssatz, der heißt, the map is not the territory. Also die Landkarte ist nicht die Landschaft. Soll heißen, wenn ich davon ausgehe, dass das, was ich denke, richtig ist, dann kann der andere eigentlich nur falsch liegen, wenn er mit mir nicht übereinstimmt. Und damit habe ich schon den Boden gesät für Unverständnis und Konflikte. Wenn ich aber in eine Aufgabe sowohl als Geführter als Führender hineingehe und mir vorstelle, dass der andere vielleicht genauso recht hat, aber nur in seiner Landkarte, in seiner anderen Repräsentation der Welt, dann sieht das Ganze ziemlich viel anders aus. Und es gibt da leider Gottes oder Gott sei Dank, also die Deutschen, sage ich mal so ganz allgemein, haben so ein Kommunikationspattern, so ein Muster, das heißt, es gibt eine Es gibt ein richtiges Ding. Es gibt ein Ding, was richtig ist. Und wir einigen uns auf das eine Richtige und dann sind alle d'accord und alles ist super gut. In zum Beispiel in den asiatischen Ländern ist es oft so, dass es viele verschiedene richtige Dinge gibt. Und die können auch einfach nebeneinander stehen. Mhm. Und man muss nicht darum rumfetzen, das Richtige zu finden, sondern es muss irgendwie alles zufriedengestellt werden. Mhm. Und oder es gibt andere Länder, wo dieses Richtige oder das Falsche überhaupt gar nie ein Thema ist. Es wird einfach nur nach einer Lösung geschaut. Mhm. Also die Idee des Richtigen oder Falsch gibt es da gar nicht so richtig. Und genauso funktioniert dann auch Führung. Die funktioniert in jedem Land anders. Die kulturellen Voraussetzungen sind anders. Führung wird anders erlebt, wird anders erwartet. Typischer Fall in Deutschland, so, es werden Ziele ausgemacht, dann wird hin und wieder mal nachgefragt oder wenn jemand Probleme hat, soll er kommen. Ansonsten keine Nachrichten, sind gute Nachrichten. in USA zum Beispiel würde ich mit dem direkt auf den Bauch fallen, weil dort wird so ein Helikoptering erwartet. Der Chef ist immer oben drüber und go, 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 go. Solche Sachen sind völlig normal. Das, was bei uns so ein bisschen seltsam ankommt, so nach dem Motto, warum scheucht er dir? Was soll das denn? Das ist ja völlig übertrieben. Und also eine Aversion. In Japan habe ich es jetzt ganz speziell erlebt. Da ist Führung natürlich ein ganz stark kontextgetriebenes System. Und wenn du den Kontext nicht verstehst, brauchst du gar nicht anfangen zu meinen, du würdest die Führung, wie sie passiert, überhaupt verstehen. Du brauchst jemanden, der dir wohlgesonnen ist, wo du Vertrauen haben kannst, der Vertrauen zu dir hat und der dir das erklärt. Und dann geht es. Dann verstehe ich, was passiert. Ansonsten verstehe ich es nicht. Also ich erlebe es als das spannendste Feld überhaupt,
ja, absolut.
Wie das funktioniert. Und es ist auch jedes Mal eine Herausforderung, da mit einzusteigen und umzugehen. Und ich erinnere mich an eine Situation in einer Telefonkonferenz. Der chinesische Programmmanager wollte unbedingt das Produkt für seinen Heimatmarkt gefixt haben. Und der tschechische Kollege, der Ingenieur, der Spezialist dafür, hat gesagt, nur über meine Leiche, das wird nicht auf diese Art und Weise quick and dirty gefixt, weil ich habe hinterher Probleme. Und dann haben die beiden sich da angegiftet im Meeting. Das war fantastisch, ja. Also, was da so ablief. Und das war genau der Punkt, wo die Kulturen so aufeinander krachen.
Ja.
Und wenn du das dann nicht schaffst, als Führungskraft auseinanderzuhalten und zusammenzuführen dann wieder auf ein neues Niveau, ja, dann hast du eigentlich verloren. Dann kannst du es auch nicht machen.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass gerade wir in diesen Rollen als Troubleshooter in internationalen Projekten in einer Führungsrolle ja sind, wo wir auch viel Kommunikator sind. Also ich habe das in einem Projekt gehabt, das habe ich übernommen 2010, 2011 rum war das. Da war ein Entwicklungsteam, das saß in Osteuropa. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Tschechei, keine Ahnung, egal. So, auf jeden Fall Osteuropa, Bulgarien, irgendwo da, so. Und alle schimpften hier in Deutschland, in dem deutschen Entwicklungszentrum, über dieses Entwicklungsteam dort unten. Ich weiß nicht, es waren so 15 Leute und dann gab es noch einen Teammanager, den dann als Ansprechpartner, so eine Art Projektleiter. Und man wird alles absprechen und dann sagt man, okay, in 8 Wochen brauchen wir das und 8 Wochen später kommt nicht. Ja? Und habe ich mir das angeguckt und das ist nun mal, wie du sagtest, halt auch, also dort ist es so, ich habe das hintergenannt, ja, da muss, wenn die ein Problem haben, dann kommen, verharren die plötzlich in so einem Pause-Modus, ja. Dann musst du halt hingehen und wieder auf die Play-Taste drücken.
Genau.
Ja. Ja, und das machst du dann halt innerhalb von 8 Wochen x-mal. Ja, ist so. Ja, ja, aber so kann das doch nicht sein. Ich so, nee, doch. So ist es, das ist Führung. Ja? Dann läufst du halt dahin und sagst, oh, alles gut, ja, wir haben jetzt gerade ein Problem, ja, wir können da nicht entscheiden. Dann guckst du das Problem an und sagst, ach komm, dann machen wir es doch so, oder? Mhm. Ja, ja, machen wir es so. Und dann hast du wieder Play-Taste gedrückt, dann war wieder für, weiß ich nicht, 10 Tage gut und dann war wieder. Das hat ja auch viel mit Kultur zu tun. Ich sag mal, gerade wenn man Richtung Osteuropa guckt, die waren es ja gewohnt, ja, dass die Probleme eher, in der alten kommunistischen Struktur oben gelöst wurden. Ja?
Mhm.
So. Und wenn du jetzt nicht da bist, dann kann er nach oben das Problem nicht reporten. Also musst halt einfach regelmäßig da sein und hörst es an. Und asiatisch hast du halt auch, ne, den Gesichtsverlust. Ja, also immer diese viele Sichten versuchen, ungefähr einen Konsens am Ende zu haben. Oder auch im Arabischen. Ja, du kannst in arabischen Kulturen, das sind super Fachexperten, Fachingenieure, Fachingenieurinnen, viele Frauen, das erwartet man so häufig gar nicht am Anfang. die dort eine Ingenieursausbildung haben und in Entwicklung oder in Projektmanagement arbeiten, ja, da kannst du nicht mit der deutschen Kommunikationsmentalität hingehen und sagen, oh, ich will jetzt aber hier und am Freitag und muss aber und ausgeliefert und wenn es nicht kommt, dann ist nicht und wenn es dann kam es ja. nicht und dann auch nochmal draufhauen. Also im besten Fall erntest du Schweigen, ja, im schlimmsten Fall erntest du ein saures Team. Da musst du halt hingehen und immer wieder freundlich auf die, boah, super, toll, schön auf die Schulter klopfen, egal was dabei rauskam. Immer, hey, super, komm, ich helfe noch ein bisschen, mach mal den nächsten Schritt. Und dann dreht sich das auch irgendwann total ins Positive hin, dass die Leute wirklich auch, und das ist was ich im Arabischen halt gemerkt habe, in dem Kulturumfeld, wahnsinnig gut selbstständig wurden. Mhm. Weil sie plötzlich keine Angst mehr hatten.
Ja.
Ja, da kommt der, also wir müssen uns auch immer wieder an die eigene Nase packen als Deutschen. Wir haben eine sehr direkte Kommunikation.
Absolut, ja.
In unserer Sprache, in unserer Kultur und auch in unserer Art der Führung. Ich glaube, da sind wir fast einzigartig. Ich habe eigentlich nur bei den Amerikanern eine ähnlich direkte Kommunikation erlebt. Mhm. Das kannst du schon mit den Franzosen nicht machen. Ne? Mit den Franzosen musst du erstmal ein Gläschen Wein trinken und dann, oh, bonjour, ça va. Und dann, ne, kommst du irgendwann so, war vielleicht doch nicht so gut, ne? Komm, lass uns mal so machen. Ne? Ist ein wichtiger Punkt, wird oft unterschätzt.
Ist so. Also mit arabischsprachigen Ländern habe ich gar keine Erfahrung, aber kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich hab so eine Bibel, das ist natürlich nicht die wirkliche Bibel, aber das ist ein Buch von Richard D. Lewis, heißt When Cultures Collide, Leading Across Cultures. Das ist ein Amerikaner, ein Kommunikationsspezialist und Professor dafür, und der jedes Land mit seinen Spezifikas, mit seinen Kommunikationsmustern beleuchtet. Und es ist sehr spannend, darüber über Deutschland zu lesen, aber auch über alle anderen. Mhm. Das heißt, ich packe mir dieses Buch immer, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich noch nicht war, und oder wenn ich ein spezielles Problem mit einem bestimmten Landestypus habe oder mit einer Person, die daherkommt, dann lese ich mir das nochmal durch, um so nochmal reinzuhören, so ganz genau, was kommt's denn da an? Und wo du vorher sagtest, mit dem auf die Pause-Taste, die kommen dann in den Pause-Modus, muss ich auf die Play-Taste drücken. Ich habe etliche polnische Kollegen und die haben dort oder Projekte mit polnischen Kollegen, und das sind alles sehr junge Leute. Da gab es früher diese Ingenieursausbildung in der Form nicht, wie es heute gibt. Und damit sind die alle sehr neu. Die kennen diesen Kommunismus nicht. Mhm. Das heißt aber auch, sie haben keine, da gibt es Führungskräfte, die leiten ganze Werke. Die sind 35 oder sowas. Okay. Das gäbe es bei uns praktisch
nicht. Ja, ja.
Aber die haben keine Älteren. Das heißt, du warst einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck, bist direkt nach oben geschwemmt worden. Mhm. Und dann ist es so, dass dort junge Leute kommen und die haben eine Vorstellung, die machen dann irgendwas, ja. Also da ist niemand da, der dich dann fragt, so, was soll ich jetzt machen? Das macht er vielleicht ein einziges Mal, wenn er Glück hast. Und ansonsten machen die einfach, die haben immer was zu tun. Und wenn du dann genau hinguckst, dann stellst du fest, dass sie halt irgendwas machen.
Ja.
Und das kann vielleicht auch nicht genau das sein, was du dir erwartest im Projekt. Und da sieht Führung ganz anders aus als zum Beispiel in Deutschland oder USA oder auch China. Das ist also ein ganz essentiell unterschiedlicher Punkt. Und unterschiedlich müssen die Leute auch angesprochen werden. Okay. Also ich habe zum Beispiel einen Punkt, ich habe mich immer gewundert, wenn ich mit einigen polnischen Ingenieuren da ein bisschen in Clinch gekommen bin, dann habe ich immer so eine gewisse aggressive Untertone erlebt, so Aggression plötzlich, also richtig, ja. So,
okay.
Dachte, geht er mir jetzt gleich an die Wäsche oder was passiert? Und dann habe ich eben damals bin ich auf dieses Buch von Richard D. Lewis gestoßen, und da stand drin, dass das polnische Kommunikationsmuster genau diese Aggressionskomponente enthält. Aber an einem gewissen Zeitpunkt ist genau diese Aggression drin für einen gewissen Zeitraum, und danach wird die Lösung gesucht. Dann habe ich das einfach abgewartet, gar nicht darauf reagiert. Dann war super. Dann hat es einfach, bin nicht drauf eingestiegen, habe das nicht gemacht, habe es einfach schlichtweg ignoriert und dann weitergegangen. Das heißt nicht, dass man alles, was die anderen machen, ignorieren kann. Aber in diesem speziellen Fall hat es geholfen, obwohl ich persönlich mich getroffen fühlte dann, weil ich so denke, was war jetzt? Warum ist der jetzt so? Ja? Aber es gehört einfach zum normalen Umgang, und ich habe dann auch mit polnischen Kollegen darüber gesprochen und gesagt, ja, das gibt schon, ja, wir sind da manchmal ein bisschen derb in der Ansprache oder so, ja. Kann sein.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist wichtig, wenn es um Führung geht, das bewusst zu haben. Gerade für diejenigen, die vielleicht das erste Mal Führungsrollen gehen, die einen internationalen Kontext haben.
Was ja noch dazu kommt bei dem Ding, international ist ja so, da man nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann, bedeutet es, dass Teams, die verteilt sind, immer auch ein Stück weit virtuell geführt werden müssen. Ja. Das heißt, wir können nicht dauernd dort sein. Du kannst ja nicht die Leute permanent irgendwie mit dem Knopf im Ohr miteinander verkabeln. Brainlink gibt es auch nicht. Und von daher erfordert das auch nochmal, das ist aber ein ganz anderes Thema, erfordert Virtual Team Leadership oder Virtual Leadership nochmal ganz andere Notwendigkeiten, ganz andere Fähigkeiten auch ein Stück weit.
Ja, das ist richtig. Ich hatte das in diesem speziellen Beispiel gerade das letzte, wo es ein sehr internationales Team war, war es komplett virtuell. Mhm. Ja, mein Team bestand im Grunde aus einem deutschen Software-Ingenieur, der saß halt auch hier in Deutschland und meine Wenigkeit. Wir beiden waren quasi die Deutschen in dem Team. Du weißt nicht so ganz genau in manchen Regionen, wie viele Leute du in deinem Team hast. Also ich konnte nie sagen, wie viele ich in Ägypten habe. Das weiß man einfach nicht so ganz genau. Mhm. Ja, in China wechselte es auch häufig mal. Dann hast du da so ein kleines Software-Team mal angelernt. Ja, und da ist es halt einfach nur mal so, wenn die dann ein gewisses Erfahrung und ein Wissenslevel haben, dann werden die attraktiv auf dem anderen, auf dem Arbeitsmarkt für andere Firmen. Also sind sie dann schnell auch weg und dann kommt ein neuer, gehört dazu. Aber gerade bei den ägyptischen Team war es einfach so, da war von vornherein klar, das war damals 2012, 2013 in diesem Umbruch, wo das Militär wieder gegen Mosul geputscht hat. Die hatten Reiseverbot, wir hatten Reiseverbot. Ja, das heißt, es ging nur virtuell. Klar. Und da ist Vertrauen etwas, was große, große Rolle gespielt hat.
Absolut, ja. Das ist ein ganz großes Thema. Es geht da nicht ohne. Ja, es geht schon, aber dann hast du bloß so eine locker angekoppelte Satellitenzweigstelle, die halt im Zweifelsfall auf die lokal vor Ort befindlichen Masters oder sonst was hört und über kurz oder lang fällt da hinten runter.
Und was, ich kann das jetzt nicht pauschalisieren, aber was zumindest die Erfahrung auch gerade da in dem Fall war, ist, ich pflege immer einen extrem respektvollen Umgang mit allen meinen Menschen in meinem Umfeld. Mhm. Und so natürlich auch mit dem arabisch-ägyptischen Team dort. Und das war am Ende, jetzt im Rückblick betrachtet, glaube ich, ein wichtiger Baustein, um dieses Vertrauen überhaupt zu mir herzustellen, bis hin, dass sie wirklich unglaublich gut performt haben am Ende. Mhm. Ja, also das ich glaube, Respekt und Vertrauen ist gerade wenn du virtuell führst, wichtige Komponenten.
Unbedingt. Die gehören direkt zusammen, sind auch miteinander verkettet, weil das eine unter Umständen das andere bedingt, also vice versa. Und das muss nicht heißen, dass man den anderen mag. Ja, also das wird oftmals in Verbindung gesetzt. Es ist oftmals es kommt beides oftmals zusammen. Ja, man mag den anderen, man arbeitet gerne mit denen zusammen und dadurch entwickelt sich dann das Vertrauen und der Respekt hat man währenddessen auch mitentwickelt. Aber es ist keine Notwendigkeit. Also ich habe öfters mit Leuten zu tun gehabt, wo ich sagte, da ziehe ich mich doch eher auf eine Position ein bisschen zurück, wo ich sage, okay, gut, jetzt schauen wir mal ganz genau, was da wirklich passiert. Und dann muss es ganz klar kommuniziert werden. Und zwar in der Art und Weise, dass der andere das auch annehmen kann. Und dann sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Kulturen. Aber mit manchen Leuten wird man oder bin ich nicht warm geworden. Aber das ist auch völlig in Ordnung, wenn die, da muss einfach die Leistung stimmen, die Prozesse müssen stimmen, die Kommunikation muss stimmen. Und das Vertrauen war unabdingbar da. Nur wenn ich das Vertrauen verloren habe, dann war wirklich was in Brunnen gefallen. Und das war völlig unabhängig davon, ob ich den anderen mag oder nicht mag. Ja,
genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst nicht im Positiven über Kreuz sein mit den Leuten halt in deinem Team. Es gibt halt von ihren Naturellen halt Kulturen, die sind einem näher. Es gibt Kulturen, die sind gewöhnungsbedürftiger. Es ist ja auch nicht nur von unserer Innensicht so. Ja, wir sind auch mit Sicherheit eine Kultur, die in der Außensicht bei manchen anderen Kulturen sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Ja, ja.
Ja, also auch das muss uns bewusst sein. Aber trotzdem, wenn wir respektvoll, es sind immer mehr, alles sind alle Menschen. Ja, also der respektvolle Umgang mit den Menschen ist ganz wichtig und das Vertrauen ist unglaublich wesentlich. Man muss nicht abends noch mit jedem Bierchen trinken gehen.
Nee, zumal ja manche Kulturen das Bier jetzt nicht unbedingt gerade das Getränk der Wahl ist. Und es kommt ja noch was anderes dazu, wenn man sich vorstellt, gerade als Troubleshooter ist ja an sich so eine Position, wo einem nicht unbedingt Liebe entgegengebracht wird. Mhm. Ja, also es ist oftmals Situation, wo man Ross und Reiter schon benennen muss, wo man auch mal Tacheles reden muss, wo man klare Linien ziehen muss und hin und wieder auch mal was abschneiden muss. Und das gefällt natürlich, das ist so wie der Chirurg, ja, das wird auch nicht oft geliebt, was da passiert, aber manchmal ist es notwendig. Und das war auch eine meiner größten Herausforderungen, mich selber ein Stück frei zu machen davon, es permanent irgendwie anzustreben, dass die Leute mich mögen, ja, sondern das wird anders definiert. Ja, das muss man ein Stück weit trennen voneinander.
Ja. Ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bei mir eine ähnliche Erfahrung. Du übernimmst ja meistens ziemlich ausgebrannte Teams.
Ja.
Du musst sie erstmal vor ihren eigenen Führungskräften schützen. Ja, das ist auch so eine Erfahrung, wenn es dann natürlich lichterloh brennt und alle Ampeln bis oben hin auf rot sind und beim Kunden auch schon ein bisschen Vorstand reportet wird, ja, dann steht häufig auch der Geschäftsführer oder der Vorstandsvorsitzende mal irgendwo im Entwicklungszentrum am Arbeitsplatz von dem Softwareintegrator und fragt gerade, wie es geht, und der Softwareintegrator kriegt gerade einen Föhn, weil seine Integration geht nicht, weil irgendeiner einen falschen Check-in gemacht hat, ja, und sagt, hier funktioniert alles nichts, und was hört dann der Vorstandsvorsitzende? Ja. Das ganze Projekt scheitert gerade, ja.
Richtig,
genau. Also auch da klare Kante zu sagen und diese also Führungsrollen, Führungskräfte auch wieder ganz bewusst dahin zurückführen, wohin ihre eigentliche Rolle geht, und ihnen klarzumachen, die Kommunikation läuft über mich als Troubleshooter. Mhm. Du hast da nichts zu suchen. Du machst diesen Menschen kirre und hörst im Grunde unbewusst das Falsche. Ja, ist nicht böse gemeint, aber so werden wir nicht zum Erfolg kommen. Und solche kleinen Linien gehört dazu, und dementsprechend, ja, ist auch meine Erfahrung, da kommt jetzt so ein externer Hampelmann, nennt sich Troubleshooter, Systemingenieur, will das Projekt retten, ist vielleicht manchmal auch nicht der Erste. Vorher gab es bei mir häufig die Situation, dass es vorher schon mal ein interner Projektleiter versucht hat. Der Karren ist dann am Ende aber oft tiefer im Dreck gewesen. Und ja, und dann hast du natürlich, ich sag mal, Vorgesetzte, also nicht, wir sind ja externe, wir haben ja keine Vorgesetzten, aber in der Hierarchie, in der Linienhierarchie, Führungsebenen, die ja auch nicht happy sind, weil im Zweifel je nach Ausgang des ganzen Dramas auch an ihren eigenen Stühlen gesägt wird. Mhm. Sind aber unter Umständen deine Auftraggeber. Ja? Also das ist dann auch etwas, wo ich auch immer ganz klare Kante gemacht habe. Ich habe gesagt, ich behalte immer das, bei mir das Recht, und nimm es mir heraus, jederzeit zu sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Geh raus, ja, wenn ich merke, dass ich nicht mehr die Freiheit habe, was die wesentliche Entscheidung angeht. Ja, das ist auch ein Punkt. Gehört auch ganz wichtig dazu. Wo wir gerade schon so schön plauschen und plaudern. Du hast ja einen eigenen Podcast jetzt gestartet. Mastering Embedded System. Warum hast du damit begonnen?
Ein großes Projekt ging Ende Juni zu Ende dieses Jahres. Und da habe ich mir überlegt, was ist mir in den ganzen Jahren bisher eigentlich immer so richtig aufgefallen? Woran fehlt es dann so? Und wir haben etliche dieser Punkte auch besprochen hier, zum Beispiel eben mit den, dass es nicht genügend Spezialisten gibt, dass es die Fehlersuche und das Design ist oftmals nicht passend, und diese Multisite-Ansätze sind doch recht unausgegoren, und auch das Virtual Team Leading ist doch mit etlichen Problemen behaftet. Und da habe ich gedacht, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass sich das vielleicht ändert? Was habe ich gelernt? Was für ein Know-how habe ich mittlerweile? Und was können die anderen davon profitieren? Und ich bin einfach hingegangen und das war auch der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, und habe dann eben ein paar Leute gefragt. Und also ich kam auf diese Idee mit dem Podcast eben so. Mhm. Ich habe da so ein Coaching gemacht gehabt, und in der Umsetzung dieser Coaching-Aufgaben bin ich auf Podcasting gestoßen, habe das nie ins Betracht gezogen gehabt, das überhaupt selber zu machen. Aber ich kam dann da drauf, und dann habe ich mit ein paar Kollegen, mit ein paar Freunden gesprochen darüber und gesagt, pass mal auf, angenommen, es gäbe da so einen Podcast, der macht dies und jenes und der erzählt ein bisschen zu dem Thema und jenem Thema und versucht, dass diese vier Sachen, die ich gerade angesprochen habe, da aufzusetzen und ein bisschen mehr Know-how reinzubringen und die Leute zu bringen, wäre das was. Und da habe ich so ein super Feedback bekommen, dass die gesagt haben, klar, würde ich reinhören, ja, natürlich, etc., etc. Und dann habe ich mich irgendwann so, ich denke, war April dieses Jahres, habe ich mich dran gemacht, diese Konzeption auszuarbeiten und zu sagen, okay, dann fangen wir mal an damit. Und ja, auf lange Sicht ist es natürlich ein Stück weit Bekanntheitsgrad. Um ein Beispiel zu machen, wenn ich die wöchentliche Episode rausgebe, dann stelle ich das bei LinkedIn ein. Ja, in ein paar Gruppen wird das eingestellt und da gibt es immer wieder gute Diskussionen darüber von Leuten, die ich weder kannte, die bisher mit mir noch nichts zu tun hatten, also oftmals mit dem Thema als solches dessen nicht so gesehen habe. Und die kommen dann und gucken sich das an und dann kommen wir in Gespräche. Also einfach so, man lernt einfach viel mehr andere Leute noch kennen. Und man wird nach außen gehen, also man kann es auch als Marketingmaßnahme bezeichnen. Aber so habe ich es eigentlich gar nicht gesehen. Es war mehr so ein altruistischer Ansatz. Ich wollte einfach, um ehrlich zu sein, es war so, ich habe in den ganzen Jahren, habe ich im schönen 2-3-Jahres-Rhythmus immer wieder die gleichen Probleme, die gleichen Fragen, die gleichen falschen Lösungen gesehen, aber immer andere Leute. Und das hat so ein Murmeltiertag-Effekt gehabt. Ja, es wird langweilig. Da habe ich mir gesagt, was kann ich persönlich daran ändern? Ich dachte, na okay, gut, irgendwie irgendwas herausgeben, dass die Leute vielleicht das irgendwas lernen können daraus, ja, um zu sehen, ob das funktioniert. Und so ist dieser Mastering Embedded Systems Podcast entstanden. Und da bin ich dran und versuche da jede Woche da irgendwas auf die Beine zu stellen, was für die Leute Hand und Fuß hat und was da Interessantes bringt.
Genau, und deswegen ist es mir auch eine Riesenfreude, dass du hier im Zukunftsarchitekten-Podcast mit dabei bist, denn ich denke, das ist eine wunderbare Ergänzung zu dem ganzen Thema und gerade noch den internationalen Anteil. Ich habe ja auch vor, ins Englische nochmal zu wechseln, die Hörer haben das ja mitgekriegt in den letzten Episoden und du sendest jetzt einen englischen Embedded System Mastering Embedded Systems Podcast mit diesen ganzen Themen und dementsprechend empfehle ich hier sehr, geht mal auf embeddedsuccess.com, da findet ihr den Podcast, abonniert den Podcast und gebt dem Georg gerne positive Rückmeldung und auch gerne, wenn es euch gefällt, natürlich bei iTunes viele, viele Sternchen.
Da würde ich mich natürlich auf jeden Fall freuen darüber, vor allen Dingen auch über das Feedback. Also ich habe ich lerne sehr viel aus dem, was mir die Leute sagen. Ich habe auch immer in den Episoden drin, ich nehme überhaupt nicht für mich in Anspruch, dass ich irgendwie Recht habe oder dass ich alles weiß oder irgendwas in der Richtung, überhaupt nicht. Es ist einfach nur meine Erfahrung und jemand anderer mag deutlich andere Erfahrungen haben. Zum Beispiel, ich habe sehr viel in der Telekommunikation gearbeitet, war aber auch in der Industrieautomation 7-8 Jahre lang, also Maschinensteuerungen, Pressmaschinen und Umformtechnik. Habe aber auch ein bisschen Automotive noch mit reingeschnuppert. Das waren aber so 2-3 Jahre. Aber hauptsächlich eben seit knapp 17 Jahren Telekommunikation. Damit habe ich natürlich einen gewissen eingeschränkten Blickwinkel. Und alles, was ich sage, kann natürlich durchaus in einer anderen Branche durchaus anders sein. Und da bin ich hoch erfreut und sehr dankbar dafür, wenn die Leute sagen, ja, Moment mal, das mag ja vielleicht bei dir ganz toll sein oder funktionieren, aber bei uns ist das alles ganz anders. Also wir haben neulich zum Beispiel, habe ich eine Episode gehabt, die hieß Throw Away Your Zero Fall Targets. Mhm. Ja, da ging es darum, dass ich einmal in einem Projekt damit konfrontiert war, dass ein Zero-Fault ausgerufen wurde bei einem Multimillionen Zeilen of Code oder Lines of Code Projekt. Ja, also man kann sich vorstellen, das ist schon ein bisschen schwierig, ja, um es mal fein zu sagen. Und da ist es so, dass dadurch Leute kamen und ich sagte, ich kann mir das natürlich vorstellen, zum Beispiel im militärischen Bereich oder eben der Raumfahrt oder in der Avionik, dass das durchaus ein Thema ist. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Da kam einer, seit 15 oder 16 Jahren bei Lockheed beschäftigt und der sagte, nee, wir leben genauso. Wir haben keine solche Ziele, Zero Fault, das gibt es bei uns nicht. Wir haben andere Ziele. Das heißt zum Beispiel, bei uns heißt das Ziel zum Beispiel, wenn ein Fehler auftritt, dann muss da ein graceful handling, also eine adäquate, passende, wohlgeformte Reaktion erfolgen. Mhm. Wir wollen die Fehler schon mitkriegen. Da darf kein Fehler einfach unter den Tisch fallen oder irgendwelche unerwarteten Reaktionen auszulösen. Aber dass Fehler drin sind, das wissen wir. Und das war für mich dieser entscheidende Punkt, wo ich dachte, ach so, ja natürlich. das ergibt ja viel mehr Sinn als so ein schwachsinniges, einfach an einem Stück durchgegossenes Ziel, das du sowieso nie zu erreichen hast.
Ja. Ja, spannendes Thema. Also an der Stelle nochmal der Aufruf, gerne den Podcast abonnieren von Georg, in den Kontakt gehen, sich austauschen. Ich denke, ihr könnt den Georg genauso mit Fragen löchern wie mich, ja, wie ich das ja hier auch für euch tue im Zukunftsarchitekten. Denke ich, wirst du das auch tun in deinem Podcast. Ja.
Klar.
Und von daher,
auf Deutsch natürlich für die Deutschen. Ist klar.
Genau. Also an der Stelle, Georg, dir vielen, vielen Dank für dieses wirklich spannende, intensive Gespräch. Ich habe es sehr genossen, mich mal mit einem Troubleshooter auszutauschen. Und ja, an der Stelle auch viel, viel Erfolg für deinen Podcast. Und vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Austausch.
Ja, vielen Dank, Mike, dass ich da sein konnte. Das hat mir großen Spaß gemacht, das auch mal so auf diese Art und Weise zu erläutern. Und es ist, um ehrlich zu sein, es ist mein erstes Interview überhaupt. Und von daher war es eine ganz spannende Sache jetzt für mich. Also vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Troubleshooting sollte nicht der Normalzustand sein. Und richte dich darauf ein, egal ob du als Experte unterwegs bist oder als Führungskraft, internationale Projekte werden mehr und mehr normal. Und an dieser Stelle nochmal, kann ich dir sehr empfehlen, höre in Georgs Podcast Mastering Embedded Systems rein. Es ist wirklich wertvoller Inhalt, wirklich wertvollen Content, den er dort weitergibt. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Alle Links der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter systemsengineeringleadership.de. Und ich freue mich natürlich gerne über Fragen oder Feedback hier in den Kommentaren zur Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht, und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.